Sie hören SBS German.
Mai 1945. Der Krieg ist aus. Deutschland und Europa liegen in Trümmern. SBS-Hörer erinnern sich.
Ich lebte damals am Rande einer kleinen Mittelstadt im Brandenburger Land in Ostdeutschland und stand gerade vor Vollendung meines 14. Lebensjahres. Mein Vater, obwohl kriegsuntauglich, wurde noch im Oktober 1944 zur Wehrmacht eingezogen. Er überlebte den ersten Einsatz im Januar 1945 in Frankfurt an der Oder nicht. Er war gerade 38 Jahre alt. Ihre Erika Rasmussen.
Das schlimmste Kriegserlebnis für mich war, dass ich war also Melder und auf einem Fahrrad, das hält mir jetzt auch gar nicht mehr für möglich, aber damals gab es eben keine Motorräder mehr oder sowas. Also jedenfalls, ich war mit meinem Fahrrad unterwegs, um irgendeine Meldung zu überbringen, und dann sah ich in etwa einen Kilometer Entfernung an einem Bauernhof einen Panzer, T-34, und der hat auf mich armes Würstchen geschossen, aber Gott sei Dank daneben.
Und dann kam die bedingungslose Kapitulation. Ich fragte mich, ob das nun wirklich Frieden bedeutete. Eigentlich nicht für mich, da ich auf meinen geliebten Mann wartete. Das Gefühl, vom Albtraum der Nazi-Herrschaft erwacht zu sein, war überwältigend, noch nicht völlig zu begreifen. Aber man konnte wieder hoffen. Trotz Besatzung und Hungern öffnete die wiedergewonnene Freiheit den Blick auf die Zukunft. Dieses Aufatmen kann ich bis heute noch fühlen. Ingrid Martinov-Jacobi, Kuyong, Victoria.
In den Krieg zogen wir mit 17 Jahren, lebenslustig und unerfahren. So kämpften wir in einem fremden Land, wo mancher seine letzte Ruhe fand. Die einen erfroren bei Moskau im Schnee, die anderen ertranken auf hoher See. Oder starben in Frankreich und Afrika, wo keiner die Heimat wieder sah. Die Überlebenden gingen mit letzter Kraft in eine fürchterliche Gefangenschaft. Harry W. Riemann.
Man hatte mich am 18. März, gerade einmal 16 Jahre alt, in eine Art Straßenrazzia einkassiert und in Uniform gesteckt, um das Vaterland zu verteidigen. Daraus wurde jedoch nicht viel. Wir waren wenig mehr als laufende Zielscheiben für die vorrückenden amerikanischen Truppen, und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich keinen Schuss auf sie abgegeben habe. Das war weniger persönlicher Klugheit zu verdanken, als der Tatsache, dass einer der Unteroffiziere, die uns anführen sollten, ausdrücklich davor warnte, da, wie er sagte, die Gewehre aus dem Ersten Weltkrieg und die Munition, welche man uns mit auf den Weg gegeben hatte, für den Schützen mindestens ebenso gefährlich seien wie für den, auf den der Schuss gezielt sei. Wilhelm Hirsch, Newborough, Australien.
Bis vorm Haus waren Splitter gelegen noch, kann mich erinnern, ne? Aber wir haben dann die weiße Fahnen rausgehängt. Am besten still Betttuch am obersten Fenster. Das heißt, wir haben uns freigegeben, ne? Ja, und dann kamen sie langsam rübergefahren mit den Panzern. Ja, das war langsam das Ende. So. Wir haben ja nicht gewusst, wer kommt zu uns, Amerikaner oder die Russen.
Am 8. Mai 1945 war ich todkrank im Bergen-Belsen-Lager. Ich war alleine. Alle meine Verwandten waren umgekommen. Ich freute mich auf gar nichts. Das Rote Kreuz schickte mich nach Schweden in ein Krankenhaus und dann in ein Sanatorium. Heute wohne ich in Sydney, Australien, und bin 78 Jahre alt. Renate Grossmann.
Ich lebte mit meinen Eltern in Hamburg. Der Hamburger Hafen war das Ziel der englischen Flugzeuge. Jede Nacht in Luftschutzkellern tat den Kindern nicht gut. So hielten es meine Eltern für angebracht, mich im Süden Deutschlands zu wissen. Die Kinderlandverschickung hatte unter anderem ein Heim in Aidenbach bei Passau, wo ich mit ca. 20 anderen Kindern gut aufgehoben war. Das sind meine Gedanken darüber. Viele Grüße, Ihre Ingrid Dünzel. Thank you.
Man darf nicht vergessen, wir wurden groß mit dem Bewusstsein, dass, verzeihen Sie, wenn ich das so offen sage, aber das war ja so, was östlich der deutsch-polnischen Grenze lebte, das wurde im damaligen Jargon als Untermensch bezeichnet. Und ich musste lernen, dass das alles nicht wahr war. Und das war einfach zu lernen, das war ja, das bot sich an. Und das hat einen sehr starken Eindruck bei mir hinterlassen. Wie man durch Propaganda indoktriniert werden kann und wie die Wirklichkeit dahinter dann wirklich aussieht.
In unserer Wohnung nahm mich die andere alte Frau mit der hässlichen Kleidung in Empfang. Unter ihrem Kopftuch erkannte ich das Gesicht meiner Mutter. Fassungslos starrte ich sie an. »Russen wollen keine alten Frauen«, erklärte sie mir. »Deshalb haben Eva und ich uns so angezogen, das Haar mit Mehl geweißt und gehofft, dass sie uns nicht mitnehmen.« Irritiert berichtete ich, dass sie mich nicht mitgenommen hatten, obwohl ich überhaupt nicht alt aussehe. Renate Scheffel, Berlin.
We were taken to a large disused factory complex. In this place, a large number of French and Italian workers and former POWs were being processed for their return to their own countries. I remember hearing the happy singing of French and Italian songs. These people were in a great state of excitement. They were going home. We were sad, in contrast, wondering what was going to happen to us. We had become stateless, displaced persons. We were from now on called DP. Carlis Pexis, Nelson Bay, New South Wales.
Kriegsende, 8. Mai 1945. Ich war 12, meine Schwester 9 Jahre alt. Meine Mutter von Vergewaltigungen gedemütigt und krank und wir Mädchen von Hunger und Angst geschwächt. Unsere größte Angst aber war, unsere Mutter zu verlieren, die so elend war und die versuchte, mit uns ins Meer zu gehen, um die Qualen zu beenden. Christine Mühlhansel, Noosaville, Queensland.
Als Kind war man einfach beeinflusst, was die Eltern und die anderen gemacht haben. Und es war dann schon auch so eine Mischung. Auf der einen Seite froh, man wusste, dass es keine Bombenangriffe mehr gibt. Man wusste, dass man jetzt nicht mehr in Straßengraben reinspringen muss, damit man nicht angeschossen wird von den Tieffliegern. Und das war natürlich gut. Und aber dann, wie gesagt, auch die Angst, weil man ja nicht wusste, was kommt.
Meine Heimat Breslau habe ich 1943 verlassen, um sie nie wieder gesehen zu haben. Mein Vater ist in Russland gefallen, so auch zwei meiner Onkels. Ich bin heute der einzig Überlebende meiner Familie, die damals aus Schlesien vertrieben wurde. Schlesien, Ostpreußen, Pommern, Danzig gehören nun zu Polen. Wer kann mir erklären, warum? Schaue ich mir Deutschland auf der Landkarte an, so könnte ich weinen. Was ist aus Deutschland geworden und übrig geblieben? Ich danke, dass Sie sich die Mühe und Zeit genommen haben, meine Erinnerung an den 8. Mai gelesen zu haben. Mit freundlichen Grüßen, Harry W. Riemann, Australien.
Auf der Landstraße, da waren ja Landzüge. So fast alles Frauen mit Kindern, Kinderwagen. Manche Frauen haben ihre Kinder getragen auf dem Rücken und im Arm. Das war ein dauernder Elendszug. Da sind wir vom Osten einfach nur Richtung Westen gelaufen, um aus der russischen Zone rauszukommen.
Am nächsten Morgen läutet es wie wild an der Tür. Der Vater meines Freundes, ein Nazi, stand vor der Tür, hochrot. »Kurt«, sagte er, »deine Frau grüßt immer noch mit Guten Morgen anstatt des deutschen Grußes.« Mein Vater sagte, »spinnst du? Siehst du nicht, dass die ganze Scheiße bald zu Ende ist?« »Ich bringe dich vor das Parteigericht«, schrie der andere. Klaus Regenberg, Lowood, Queensland.
Und für was Was haben sich diese gegeneinander kämpfenden Menschen, die sich vorher nie gesehen oder zueinander gesprochen haben, sich gegenseitig getan? Es ist meine Ansicht, es wird nie Frieden auf dieser Welt geben. Es wird immer ein höchst wahnsinniger Mensch geboren, der durch die Unterstützung seiner paar Untergebenen in der Lage ist, Unglück und Unheil für seine Mitmenschen zu verbreiten und zu bringen. Brigitte Bechmann, New Gisborne, Australien. In der ersten Maiwoche 1945 eroberten amerikanische Truppen die Stadt. Sie kamen am frühen Nachmittag mit Panzerkampfwagen und bewaffneten Jeeps. Über der Stadt kreiste ununterbrochen ein Aufklärungsflugzeug. Von deutschen Soldaten war keine Spur. Als ich den ersten Panzer entdeckte, zielte ich mit meinem Holzgewehr vom Fenster aus auf ihn zu. Meine Mutter und Schwester voller Schrecken rissen mir das Holzgewehr aus den Händen mit dem Vorwurf: Du bist wohl verrückt geworden. Wenn die Amis das Gewehr entdecken, schießen sie doch auf uns und wir sind alle tot. Natürlich haben sie recht gehabt, aber ich wollte auch einmal Soldat spielen und zeigen, dass ich kein Feigling war. Klaus Neumann, Frankston, Victoria.
Und da sind wir da auf dem Marktplatz bei uns. Und natürlich ein Auto nach dem anderen, ne, mit Amerikanern. Und ich sage zu meinem Cousin: Mensch, ich möchte mal wissen, was die alles essen. Die sind immer am Kauen. Und wir konnten nicht rausfinden, was die da essen. Und später haben wir herausgefunden, die waren am Kaugummi kauen. Ne? Wir haben das doch nicht gewusst, was ist Kaugummi. Ne? Haben wir nicht gekannt, ne, während des Krieges. Das gab es einfach nicht.
Die Fahrt dauerte 3 Tage, weil wir alle zerbombten Städte umfahren mussten. Und die Straße war auch in einem erbärmlichen Zustand. Erst als ich nach der letzten Straßenecke vor meinem Zuhause feststellte, dass unser Haus noch stand, und ich dann meine Eltern und die Großmutter heil zu Hause vorfand, war der Krieg für mich zu Ende. Uwe Mathiesen, Hamburg, Deutschland.
Als Angehöriger der Panzerdivision Hermann Göring wurde ich als 19-jähriger Soldat in der Nähe von Heiligenbeil, Ostpreußen, verwundet. Ich wurde über das wieder eisfreie Frische Haff nach Pillow verschifft und dort am Knie operiert. Anfang April 1945 kamen wir auf ein Schiff Albert Jensen, die noch vor der Ausfahrt im Hafen versenkt wurde. Über Nacht wurden die meisten in das kleinere Schiff Hamburg verladen und fuhren nach Swinemünde. Von dort ging es in einem Lazarettzug nach Westen. Ich kam am 2. Mai in englische Gefangenschaft. Nach Ausheilung meiner Knieverwundung vom 19. März 1945 kam ich in das Gefangenenlager am Schweriner See. Am 2. August 1945 kam ich als einer der Ersten in meine Heimat Unterfranken zurück. Gottfried Pfaff, Hamilton Hill, Westaustralien.
Mein Name ist Reinhold Friedrich. Ich war bei der Marine. Wir waren 10 gefangen und da haben wir gelacht. Und wir haben gesagt, die sind ja bekloppt hier, nicht? So was gibt's doch gar nicht, dass man Kinder hier von Frankreich hier nach irgendwo in Polen sind und die da vergasen will oder was. Also damit will ich nur sagen, dass wir überhaupt keine Ahnung hatten, was da los war. Und was los war, das weiß ich erst, seitdem ich hier in Australien bin. Dann sind uns erstmal die Augen aufgegangen, was überhaupt los war.
Am Himmel flogen Bomber und wurden von deutschen Jägern abgeschossen. Fallschirme öffneten sich und schwebten herab. Einige landeten im Sediner See und die Piloten schwammen nun ans Ufer. Aber deutsche Soldaten waren schon da und erschossen die Piloten, denn sie hatten Krieg gegen die Zivilbevölkerung gemacht. Dietmar Hart, Darrell, New South Wales.
In der Nacht vom 7. auf den 8. nachts kam der wachhabende Offizier zu uns in den Keller. Er war offensichtlich betrunken, aber benahm sich sonst anständig. Er versuchte, meine Mutter und uns Kindern klarzumachen, dass ab morgens um 8 Uhr nichts mehr bum bum. Und dann ging die Sauferei oben im Haus so richtig los. Spiegel wurden eingeworfen und so weiter. Aber wir wurden nicht weiter belästigt, unten im Keller mit unserem Kommissbrot und sonst nichts zu essen. Hans Rolleff, Ferntree Gully, Victoria.
Ich glaube, es war ein Sonntag und wahrscheinlich der 7. Mai. Unsere Artillerie schoss den ganzen Vormittag, ohne dass die Amerikaner zurückschossen. Einige Leute waren in der Stadt. Als sie zurückkamen, sprachen sie von bedingungsloser Kapitulation. Sie durften es aber noch nicht zu laut sagen. Beim Abendappell sagte dann unser Kompaniechef: Der Krieg ist zu Ende. Wir behalten unsere Waffen und werden wahrscheinlich mit den Amerikanern gegen die Russen kämpfen. Schwere Zeiten haben wir durchgemacht. Schwere Zeiten stehen uns bevor. Am nächsten Tag hieß es nur noch bedingungslose Kapitulation. Heinrich Latzig, Nidri, Victoria.
Als meine Mutter wieder nach Hause kam, saß mein Großvater vor der Haustür, abgemagert und völlig geschwächt, denn er hatte sich wohl tagelang ohne Nahrung durch die Stadt geschleppt, nachdem seine Wohnung durch Beschuss zerstört wurde und die Großmutter dabei umgekommen war. Wir konnten ihm nicht mehr helfen und er starb bald darauf in unserer Wohnung. Es gab ja keine Beerdigungsinstitute. Alle aufgefundenen Leichen wurden zu der Zeit irgendwo aufgestapelt, um später verscharrt zu werden. So mussten wir den Großvater selbst waschen, in einen großen Karton legen und neben einer Karre zum Friedhof bringen, wo er seine letzte Ruhe fand. Ja, der 8. Mai war wirklich eine große Tragödie für unsere Familie. Karl-Heinz Walter, Bonython, Australian Capital Territory.
In den nächsten Tagen, kurz vor dem 8. Mai, rückten die US-Panzerspitzen immer näher, bald sogar in Sichtweite. Von der Eisenbahnbrücke in Bleicherode konnte man in Richtung Lipperechtrode sehen. Wer, einige mutige Jungen und ein alter Erst-Weltkrieg-Hauptmann mit Holzbein und mit weißer Fahne standen auf der Brücke. Einige verstreuten deutschen Soldaten zeigten mir noch den Weg aus der Stadt. Der Hauptmann wollte mit der weißen Fahne die US-Truppen begrüßen und ihnen kundtun, dass keine Truppen mehr in der Stadt seien. Bernd Metzner, Arlen, Deutschland.
Es war ein Tag, der uns neue Hoffnung brachte, dass dieser entsetzliche Krieg endlich vorbei war. Auf der anderen Seite aber, wenn man einen Krieg verliert, hat man nicht viel zu sagen, man hat gar nichts zu sagen. Und man muss akzeptieren, was einem serviert wird. Und wir haben uns noch lange, lange, lange Jahre daran die Zähne ausgebissen. Und das war für mich der 8. Mai.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.